Ja, einen herzlichen guten Morgen auch von mir. Schön, dass ihr heute mit uns Gottesdienst feiert. Schön, dass du heute bei uns bist. Ich glaube, wenn Leute zum ersten Mal Glauben an Gott haben oder ihr Vertrauen auf Jesus setzen, dann erwarten sie vielleicht, dass plötzlich alles leichter wird im Leben. Aber manchmal kommt es genau umgekehrt, oder? Da kommen Schwierigkeiten auf einem zu im Leben, die man eigentlich nicht erwartet hätte. Und die kommen gerade deswegen, weil man plötzlich Christ ist. Ich habe in den letzten Wochen einige Gespräche mit Leuten aus der Gemeinde und unserem Umfeld gehabt, die da Anekdoten berichtet haben, wie es ihnen im Leben Nachteile entstanden sind, zum Beispiel rein von der Tatsache, dass sie Christ sind. Das kann in ihren Verwandten, Bekannten, Freundeskreis gewesen sein, dass Leute einfach nicht mehr dieses Ansehen von ihnen gehabt haben, dass sie gewisse Entscheidungen nicht mehr verstanden haben. Dass sie nicht erkannt haben, wieso sie jetzt plötzlich nicht mehr den Dingen nachjagen, denen jeder andere sonst nachrennt, sondern dass sie vielleicht neue Prioritäten in ihrem Leben haben. Das kann sein in der Arbeit, wo die Kollegen vielleicht nicht verstehen, wieso man plötzlich andere Einstellungen zu einem Thema hat. Oder wenn man so richtig Verantwortung bei gewissen Entscheidungen hat in der Arbeit. Was ist gut für die Firma, was ist gut für die Mitarbeiter, was ist gut für die Leute rundherum. Da plötzlich in einen moralischen Konflikt kommt, wo andere Leute vielleicht denken, ja, okay, da kann ich einen Kompromiss machen. Aber du mit deiner christlichen Einstellung jetzt plötzlich in einen Zwiespalt gerätst da. Wie mache ich da weiter? Das kann auch ein interner Kampf sein, der plötzlich kommt, den man davor nicht gekannt hat. Zweifel, die immer wieder aufkommen. Gerade dann, wann dieser Gegenwind kommt und man sich fragt, wieso ist es jetzt plötzlich schwieriger? Und das lässt dich an Gott zweifeln, das lässt dich an dir selbst zweifeln. Und dann fragt man sich, wo ist Gott, wenn ich plötzlich wegen meinem Glauben Schwierigkeiten erleiden muss? Ist es das überhaupt wert? Ich möchte zuerst, bevor wir jetzt uns das Thema genauer noch anschauen, zwei Vorbemerkungen machen. Christenverfolgung ist in vielen Ländern der Welt ein Thema und das wird heute in der Predigt nur zum Teil vorkommen, ja. Aber mir ist es natürlich bewusst, dass diese Schwierigkeiten, von denen wir da jetzt gesprochen haben, vielleicht nur so klein sind im Vergleich zu dem, was andere Leute jeden Tag durchmachen müssen in vielen Ländern der Welt. Die andere Bemerkung, die ich noch habe, wenn du noch nie so etwas erlebt hast, dass du einen Gegenwind bekommen hast in deinem Leben wegen deines Glaubens, dann wäre das vielleicht auch einmal eine Frage, was ist überhaupt mit meinem Glauben? Wie echt ist der? Lebe ich den aus? Aber heute soll es um die Frage gehen, wo ist Gott, wenn wir leiden aufgrund von unserem Glauben, wenn wir Schwierigkeiten haben? Und da wollen wir uns heute eine Gemeinde anschauen, die aufgrund von ihrem Glauben bedrängt worden ist. Ich werde dazu vorlesen jetzt aus der Offenbarung, im zweiten Kapitel, die Gemeinde in Smyrna haben wir da ab dem 8. Vers. Und wir haben jetzt unsere Predigtreihe, wo wir uns die einzelnen Schreiben an die Gemeinden in der Offenbarung anschauen. Die Offenbarung an sich ist ja schon ein Brief, der an verschiedene Gemeinden geschrieben worden ist. Und besonders an 7 Gemeinden sind da so kleine Texte geschrieben, die ganz persönlich in ihre Situation sprechen sollten. Und ich bin der Überzeugung, dass wir auch in dem Schreiben da an die Gemeinde in Smyrna einiges für unsere Situation erkennen können heute. Also ich lese mal vor aus der Offenbarung, Kapitel 2, ab Vers 8. Wenn ihr Bibel dabei habt, schlagt es doch auf, lest mit, hilft euch beim Konzentrieren und dass ihr auch seht, ob das, was ich überhaupt sage, heute stimmt. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Schreibe, das sagt Jesus an Johannes, der das geschrieben hat, ja. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Smyrna, der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie hart du bedrängt wirst und in welcher Armut du lebst. Eigentlich bist du aber reich. Ich weiß auch, wie sehr du von Leuten verhöhnt und verleumdet wirst, die sich zwar Juden nennen, aber in Wirklichkeit eine Synagoge des Satans bilden. Doch du wirst noch mehr leiden müssen. Es wird so weit kommen, dass der Teufel einige von euch ins Gefängnis werfen lässt. Das wird eine harte Prüfung für euch sein. Und ihr werdet 10 Tage lang Schweres durchmachen. Lass dich durch dies alles nicht erschrecken. Bleibe mir treu, selbst wenn es dich das Leben kostet. Und ich werde dir als Siegeskranz das ewige Leben geben. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, kann der zweite Tod nichts anhaben. Wir wollen uns jetzt kurz mal anschauen, was in dieser Gemeinde passiert ist, was da die Situation war und dann eben, wo es da vielleicht Überschneidungen mit unserer Lage gibt. Smyrna ist eine Hafenstadt im Westen von der Türkei. Heute heißt die Stadt Izmir. Und das war damals schon eine sehr reiche Hafenstadt. Vergleichbar mit Ephesus, auch in der ähnlichen, also ziemlich Nachbarstädte waren das, so 70 Kilometer voneinander entfernt. Und später, wie dann Ephesus nicht mehr so bedeutungsvoll war, da war dann Smyrna so die richtig reiche Hafenstadt und Handelsstadt, das Zentrum in der Region. Die Stadt war auch stark mit den Römern verbunden. In der Vergangenheit waren sie immer auf der Seite von den Römern, wenn da mal ein Krieg oder ein Konflikt war. Und dadurch haben sie natürlich auch einiges an Reichtum erlangt. Und in dieser Stadt, da hat es eine kleine christliche Gruppe gegeben, eine kleine Gemeinde. Und es ist interessant, was hier Jesus über diese Gemeinde sagt. Es ist nicht viel Positives. Er sagt, ihr werdet bedrängt, ihr seid arm, ihr werdet verleumdet, verhöhnt. Ihr müsst leiden. Wie hat es so weit kommen können, dass es dieser Gemeinde plötzlich so schlecht geht? Nun, die Gemeinde ist wahrscheinlich gegründet worden, wie Paulus und andere Missionare da ja durch Kleinasien gezogen sind. Und ihr wisst ja wahrscheinlich, wenn die zuerst in eine Stadt gekommen sind, dann haben sie zuerst immer zu den Juden gepredigt, in der Synagoge. Da haben sie das Alte Testament mit ihnen angeschaut und gesagt, schaut, hier ist Jesus, euer Messias. Und viele Juden sind dann zum Glauben an Jesus gekommen. Aber es hat natürlich auch immer einige gegeben, die diese Botschaft nicht verstanden haben und die nicht Jesus als ihren Messias und Erretter anerkannt haben. Und spätestens dann haben die Christen begonnen, dass sie auch überall sonst in der Stadt predigen, zu den Griechen, zu den Römern, zu den Heiden, Menschen von allen verschiedenen Religionen. Und auch da sind wieder Leute zum Glauben gekommen und so sind ersten Gruppen entstanden, auch hier wahrscheinlich in Smyrna. Die Christen sind aber am Anfang als eine jüdische Sekte gesehen worden und das war eigentlich kein Nachteil für sie, weil damit waren sie relativ sicher vor Verfolgung, vor der römischen Autoritäten. Weil die Römer, die haben das Judentum sehr geschätzt. Das Judentum, das war eine alte Religion und was alt war, das war immer gut damals. Die Juden, die haben von den Römern ein gewisses Ansehen gehabt und die haben auch nicht diese ganzen Götter, die die Römer gehabt haben, anerkennen müssen. Nur der Kaiserkult, der war wichtig. Dem Kaiser haben auch die Juden Ehre geben müssen. Und da geht es nicht nur um politische Sachen, da ist auch ein religiöses Element dabei. Also die Juden haben durchaus auch Kompromisse eingehen müssen. Aber für die meisten war das anscheinend okay. Für die meisten war das kein Problem. Das war nötig, dass man damals wirtschaften konnte. Wenn du Reichtum erlangen wolltest, dann hast du auch dem Kaiser die Ehre geben müssen. Jetzt haben aber diese jüdischen Gruppen zwei Probleme gehabt. Das erste ist, dass ihnen die Christen plötzlich ganz, ganz viele Mitglieder abgeworben haben. Ist klar, viele Leute haben erkannt, dass Jesus der Messias ist und sind nicht mehr in die Synagoge gegangen, sondern haben sich mit den anderen Christen getroffen. Und für die Leute, die das nicht erkannt haben in den Synagogen, war das natürlich ein großes Problem. Viel schlimmer war allerdings für sie, dass die Christen den Juden einen schlechten Ruf gegeben haben. Weil die Christen, die waren anders. Die sind keine Kompromisse mehr eingegangen mit dem Kaiserkult der Römer. Die waren radikal anders, die waren missionarisch und die haben plötzlich keine Angst mehr gehabt, dass sie Jesus bezeugen, dass sie von ihrem Glauben erzählen. Und in Einzelfällen hat es deswegen auch damals schon lokal vor Ort Verfolgungen gegeben gegen die Christen, später dann mehr. Und wegen dieser Probleme dürften die Juden, die Synagoge, die Machthaber in dieser Stadt den Römern gemeldet haben, hey, da ist eine christliche Gruppe in dieser Stadt und ich weiß, ihr glaubt, es ist eine jüdische Sekte, aber die haben nichts mit uns zu tun. Das sind eine eigene Gruppe, das sind Ketzer, das sind Irrlehrer, das sind keine Juden. Und so ist plötzlich für die christliche Gruppe eine Verfolgung herangebrochen. Und wie wir hier in der Stelle gelesen haben, Jesus sagt ihnen, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen. Also die jüdische Synagoge hat sich da verschworen mit den Römern und natürlich hat auch der Teufel seine Hand im Spiel, dass etwas Übernatürliches, das da vorgeht. Und bevor wir jetzt zu der Frage kommen, was das mit unserer Situation zu tun hat, möchte ich da noch einen kleinen Exkurs machen. Und zwar, wie ich diese Stelle zum ersten Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, wieso ist es so oft, dass Verfolgung und Gewalt durch religiöse Gruppen passiert? Dass hier diese jüdische Synagoge zum Beispiel so beleidigt war, dass sie die Römer auf die Christen gehetzt haben. Das ist ja auch ein Vorwurf, den ich, wenn ich mit Leuten auf der Straße über den Glauben rede, immer wieder kriege. Ja, Religion gut und schön, aber die sind ja für so viele Kriege und so viel Gewalt zuständig. Schaut sich nur die Kirchengeschichte an. Und wir brauchen uns nicht davor verstecken, auch christliche Gruppen haben in den letzten 2000 Jahren einiges an Gewalt angetan. Braucht man an Kreuzzüge, Inquisition und so weiter denken. Und auch heute sehen wir in vielen anderen Religionen radikale Strömungen, die Gewalt ausüben. Was all diese Gruppen gemeinsam haben, das ist der Glaube an einen Gott, der eines Tages richten wird und der nach Werken richten wird. Und wenn ich an diesen Gott glaube, der mich eines Tages richten wird nach meinen Werken, dann tue ich doch alles, um diesen Gott, und Gott ist hier unter Anführungszeichen, weil ich glaube, das stimmt nur zum Teil, dann tue ich alles, um diesem Gott zu gefallen. Und das kann natürlich eine moralisch gute Sache sein, ich helfe einer alten Dame über die Straße, ich tue jeden Tag meine guten Taten. Aber wenn dieser Gott, unter Anführungszeichen, von mir verlangt, dass ich anderen Menschen Leid zufüge, nach meiner Interpretation vielleicht, wie das auch heute in manchen Religionen geschieht, dann habe ich ein Problem. Und dann können diese Sachen vorkommen. Was fehlt diesen Menschen in ihrem Gottesbild? Es fehlt die Gnade, oder? Es fehlt Jesus. Wir glauben auch an einen Gott, der eines Tages richten wird. Aber wir glauben an Jesus, der einerseits für uns schon Gottes Gesetz vollkommen erfüllt hat und andererseits all unsere schlechten Werke, Sünde sagen wir dazu, auf sich genommen hat. Aber wenn dir dieser Glaube an Gottes Gnade fehlt, dann setzt du plötzlich das Vertrauen auf dich selbst, auf deine Werke. Und ich verstehe es mich nicht falsch, ich sehe jetzt nicht unbedingt das Potenzial für eine religiöse Verfolgung hier bei uns, aber ich glaube, diese Ansätze, die können wir in unserem eigenen Leben auch spüren, dass wir plötzlich nicht mehr auf Gott vertrauen, sondern auf uns selbst, dass wir Sachen aus eigener Kraft machen, dass man Gottes Gnade komplett vergisst. Und dann werden wir auch in gewisser Maßen zu diesen kleinen Verfolgern, dann verhöhnen wir andere Leute, dann verleumden wir. Dann setzen wir Dinge mit unseren menschlichen Mitteln durch und nicht im Vertrauen auf Gottes Gnade. Wenn wir Gottes Gnadenbotschaft nicht verstanden haben, dann können wir nur uns auf uns selbst vertrauen und es geht immer schief. Wann brauchst du menschliche Mittel für deine Ziele? Wo vertraust du mal nicht auf Gott? Wo brauchst du seine Gnade? Das war jetzt ein kurzer Exkurs, eine kurze Frage, die ich euch stellen wollte, weil ich finde es spannend, dass diese Bibelstelle diese Frage überhaupt erstellt. Ja, wieso sind es die Juden, die plötzlich die Christen verfolgen? Und ich glaube eben, in meinem Leben und im Leben von anderen Menschen sehe ich auch diese Wurzeln immer wieder, wo man sagt, ich vertraue nicht mehr auf Gott, ich vertraue auf mich selbst. Hier haben wir die Warnung, was passieren kann, wenn das ins Extrem geht. Aber wenn diese Frage dich jetzt angesprochen hat, dann hör bitte weiter zu, weil jetzt wollen wir uns nämlich wirklich mit dieser Gnadenbotschaft beschäftigen. Wenn du sagst, mir fehlt diese Gnade irgendwo in meinem Leben, jetzt wollen wir uns genau anschauen, um was es geht. Ebenso, wenn die Beispiele, die ich am Anfang genannt habe, wenn du dich damit irgendwie identifizieren kannst, jetzt wollen wir uns anschauen, wie das für uns konkret ausschaut. Also wo ist Gottes Gnade am Werk? Wo ist seine Gnadenbotschaft da zu Hause? Die Gemeinde in Smyrna, die hat gelitten, wir haben schon gehört, die waren arm, bedrängt, verhöhnt, verleumdet. Und jüdische Machthaber haben sich mit Römern verschworen. Der Teufel hat auch irgendwie seine Hände im Spiel gehabt und sie mussten leiden. Kommt euch diese Geschichte irgendwie bekannt vor? Es gab einen Mann und der ist von vielen seiner Zeitgenossen verhöhnt und verleumdet worden. Er hat von Gott geredet, aber manche haben das nicht verstanden. Und es ist dann sogar so weit gegangen, dass jüdische Machthaber zu den Römern gegangen sind und gesagt haben, sperrt den ein. Auch der Teufel hat seine Hände ins Spiel gehabt. Ich spreche natürlich von Jesus Christus. Seht ihr, wie seine Geschichte, sein Leiden, seine Zeit auf der Erde als Mensch parallel ist zu dem Leiden der Gemeinde in Smyrna? Auch Jesus haben sie ins Gefängnis gesteckt. Aber nicht lange, weil sie haben ihm einen kurzen, unfairen Prozess gemacht und schon am nächsten Tag oder eigentlich noch am gleichen Tag haben sie ihm schon die Todesstrafe vollzogen. Er ist am Kreuz gestorben. Aber wie wir vorhin gesagt haben, Jesus, der hat in seinem Leben keinen Fehler gemacht. Der hat sich perfekt an Gottes Gesetz gehalten. Und in seinem Tod hat er all das Schlechte, das wir, die wir an ihn glauben, begangen haben, auf sich genommen. Die Strafe und die Konsequenz für unsere Sünde auf sich genommen. Damit wir jetzt einen freien Weg zu Gott, unserem Vater, haben. Und er ist nicht tot geblieben, er ist wieder auferstanden von den Toten. Auch sein Leiden hat ein Ende gehabt und ist noch viel herrlicher dann geworden, weil er ein neues Leben hatte. Er ist auferstanden. Und dieses Leben bietet er jeden von uns an. Kennst du diese Botschaft? Verstehst du diese Botschaft? Glaubst du an diese Botschaft? Lebst du diese Botschaft? Hast du das in deinem Leben umgesetzt? Vertraust du Gott? Weil wenn du zu diesen Fragen Ja sagen kannst, dann hast du andere Prioritäten in deinem Leben. Das gibt dir eine andere Perspektive und zwar auf das, was jetzt wirklich zählt. Äußerlich können wir zwar arm und schwach wirken, aber was sagt Jesus hier über die Gemeinde in Vers 9? Eigentlich seid ihr aber reich und ihr habt seinen Reichtum, den euch keiner nehmen kann. Jesus erzählte mal eine Geschichte von einem Händler, der auf der Suche nach einer Perle war. Und wie er diese Perle gefunden hat, hat er alles andere verkauft, weil ihm diese Perle so wichtig war, wichtiger als alles andere. Und er erzählt diese Geschichte als Vergleich mit Gottes Reich. Als wenn diese Perle für Gott steht oder für das, was wir in Gott haben. Wie wichtig sind dir alle anderen Sachen im Vergleich zu dem? Kannst du sagen, ja, wenn es darauf ankommt, konzentriere ich mich nur auf diese Perle und nicht auf die anderen Umstände in meinem Leben? Weil wenn wir nur diese Perle haben, auch wenn die vielleicht klein und unscheinbar ist, und heute viele Menschen das noch nicht verstehen, was Jesus da gemacht hat. Aber mit dieser Perle haben wir einen unglaublichen Reichtum, Freude und Sicherheit bei Gott. Und ein bekannter Prediger, der drückt es immer so aus, mit der Freude, die wir in Gott haben. Da könnte man Predigt rein über dieses Thema halten. Aber ich möchte euch dieses Beispiel kurz bringen. Es gibt viele Sachen, die uns im Leben kurz oder länger Freude bereiten. Aber es gibt nichts, was uns für die Ewigkeit Freude bereiten kann. Irgendwann hört alles einmal auf. Alles hat ein Ablaufdatum. Und ebenso gibt es viele Sachen, die uns viel Freude bereiten können. Aber es gibt nichts, was uns unendlich viel vollkommene Freude bereiten kann. Nur bei Gott finden wir das. Nur Gott kann uns Freude für die Ewigkeit und Freude, die vollkommen ist, anbieten. Alles andere und alle Schwierigkeiten, die wir auch jetzt haben, die verblassen im Gegensatz zu dem. Möchtest du diese Freude auch in deinem Leben haben? Weil ich bin der Überzeugung, dass Gott uns auch diese Freude jetzt schon in schwierigen Situationen schenkt. Und noch viel mehr in der Zukunft. Weil Gott hat uns jetzt schon bewiesen, dass er bis zum Äußersten für uns geht, indem er Jesus, seinen Sohn, für uns geschickt hat, indem er das Kostbarste für den Vater, seinen eigenen Sohn, für uns gegeben hat, der am Kreuz für uns gestorben ist, in seiner Liebe zu uns. Und auch das sehen wir hier an dieser Stelle. Jesus stellt sich ja hier vor als der Erste und der Letzte. Das ist quasi der ewige Gott, der Schöpfer, der auf ewig Bestand hat. Jesus stellt sich auch hier vor als der Tote, der jetzt lebendig ist. Da haben wir eigentlich die Botschaft vom Evangelium ganz schön zusammengefasst. Rein wie er sich vorstellt, diese Gemeinde in Smyrna. Und er macht das, um sie zu erinnern, auch in ihren Leiden, in ihrer Verfolgung, in ihren Schwierigkeiten. Ich bin der Erste, der Letzte, ich bin ewig. Und ich kann euch das geben, was ihr braucht, um durchzuhalten. Jetzt noch konkret zum Schluss einige Punkte, wie das für uns vielleicht auch im Leiden, in Schwierigkeiten etwas Positives herausbringen kann. Leiden, das mag zwar für viele wie eine Verschwörung von außen aussehen, ja, wie die Römer, die Juden, Teufel, die sich da verschworen haben gegen die Gemeinde in Smyrna. Das mag so wie menschliche Überlegungen ausschauen. Alles hat sich plötzlich gegen dich verschworen. Alles, es erhebt sich gegen dich. Aber hier an dieser Stelle sehen wir, dass selbst das Leiden und selbst die Verfolgung nach Gottes Plan läuft. Und dass Gott genau weiß, was auf diese Gemeinde zugekommen ist. Und Gott kann dieses Leiden auch benutzen. Er benutzt es zum Beispiel, um uns die wahren Prioritäten zu zeigen. Um uns aufzuzeigen, dass es in unserem Leben vielleicht Sachen gibt, an denen wir sehr stark festhalten. Und vielleicht sogar auf eine Ebene mit Gott stellen. Und wenn wir dann vielleicht leiden, dann zeigt uns auch Gott in dieser schwierigen Situation seine Gnade. Und zwar, weil es nach seinem Plan läuft, kann er dann auch sagen, es ist für eine begrenzte Zeit. Hier zu der Gemeinde sagt er, für 10 Tage werden einige von euch ins Gefängnis gesteckt. Und das ist jetzt egal, ob das 10 Tage, 10 Jahre sind, ob diese Zahl hier symbolisch ist. Der Punkt ist, Gott weiß, es ist begrenzt. Übrigens, diese 10 Tage, die erinnern auch an den Daniel im Alten Testament. Auch er und seine Freunde, die wurden damals von den Machthabern 10 Tage lang getestet. Der Daniel hat im Vertrauen auf Gott bestanden. Im Vertrauen auf Gott und durch die Gnade, die Gott ihm geschenkt hat, in dieser Zeit der Prüfung hat Gott ihn begleitet. Ebenso hier eine Ermutigung für die Gemeinde und für uns, dass Gott uns zur richtigen Zeit die Gnade schenkt, die wir brauchen. Ich glaube auch, dass uns Schwierigkeiten, die wir aufgrund von unserem Glauben erleben, eben genau an Christen in anderen Ländern erinnern, die noch viel mehr leiden müssen. Es gibt viele Länder, in denen Christenverfolgung sehr real ist, in denen Christen nicht einkaufen gehen können, nichts verkaufen, nichts wirtschaften können, in denen sie ihren Glauben nicht öffentlich ausleben können. Und ich glaube, wenn wir aufgrund von unserem Glauben diese Schwierigkeiten in unserem Leben sehen, dann soll uns das erinnern und motivieren und ermutigen zum Gebet und zur Unterstützung für diese Leute, für unsere Geschwister in anderen Ländern, die es noch viel schwieriger haben. Und dass Gott ihnen beisteht und ihnen seine Gnade umso mehr schenkt. Und der letzte Punkt, wie das für uns konkret sein kann, ist, wir werden Jesus ähnlicher im Leiden. Ebenso wie die Gemeinde hier in Smyrna in ihrem Leiden ähnlich der Geschichte von Jesus war, so hat auch Gott das benutzt, der Vater es benutzt, damit sie in ihrem Charakter Jesus ähnlicher wurden. Dass sie dem Vater ihr Vertrauen geschenkt haben und nicht den Menschen. Dass sie gelernt haben, sich ganz anderen Menschen hinzugeben und nicht auf die eigenen Prioritäten, auf die eigenen Wünsche so sehr geschaut haben. Und dass sie durchgehalten haben, um Jesus zu bezeugen. Und wenn wir durchhalten, dann verspricht uns ja ebenso, wie es hier in Vers 10 steht. Bleibe mir treu, selbst wenn es dich das Leben kostet, und ich werde dir als Siegeskranz das ewige Leben geben. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, kann der zweite Tod nichts anhaben. Und dieses Versprechen, das gilt genauso für uns. Amen. Ich bete noch für uns. Vater, danke, dass nur du uns vollkommene und ewige Freude schenken kannst. Und ich möchte dich bitten, dass wir diese Freude jetzt schon erfahren können in dir. Ganz besonders in Zeiten, wo es uns nicht gut geht. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns da eine Ausstrahlung gibst, die da wirklich ernst ist, aber trotzdem voller Freude. Dass Menschen erkennen, dass trotz all dieser schwierigen Umstände wir eine sichere Hoffnung und einen sicheren Reichtum bei dir haben. Und dass unsere Prioritäten woanders liegen. Herr, möchte ich auch bitten für die Leute, die ich da erwähnt habe in der Einleitung, die zum Kämpfen haben im Moment, aufgrund ihres Glaubens, der Arbeit, in ihren Familien, vielleicht mit sich selbst, die vielleicht sogar selbst ein bisschen in einem Gefängnis stecken, zumindest mit ihrer Seele, geistlich. Herr, wirk du ganz besonders in ihren Herzen. Herr, zeig ihnen, dass es wert ist, dass sie sich bei dir festhalten und deine Gnade erleben. Und ich möchte dich auch für jeden von uns bitten, der gerade nicht solche schwierigen Zeiten durchmacht, dass du uns vorbereitest, falls so etwas wieder kommen sollte. Und dass wir auch unsere Geschwister, denen es im Moment nicht so gut geht, ermutigen können und gemeinsam mit ihnen nach vorne schauen, auf das, was du noch für uns bereithältst. Ewige und vollkommene Freude. Und dafür wollen wir dir Danke sagen. Amen.